Liebe Mosaik, schönen Sonntag auch von meiner Seite. Hammer, dass du eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist bei diesem Ostergottesdienst. Und du darfst mal so machen, du darfst mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin so eine Corona-High-Five geben. Die funktioniert so, dass du einfach anderthalb Meter mit gutem Sicherheitsabstand davor aufhörst. Ich gebe jetzt auch den Leuten mal hier meine Corona-High-Five und das darfst du bei dir zu Hause auch machen, bevor wir so richtig in diesen Gottesdienst starten wollen. Yes, und nachdem du jetzt deinen Nachbarn, deine Nachbarin begrüßt hast, will ich kurz mit uns zusammen beten und dann starten wir so richtig durch heute. Jesus, danke dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Und ich bete darum, dass wir jetzt offene Ohren haben für das, was du sagen möchtest und dass es uns berührt und herausfordert. Amen. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt so Situationen in seinem Leben, in denen er einfach keinen Bock hat, eine Diskussion zu verlieren. Da kann es sein, dass die besten Argumente hervorgebracht werden. Aber es gibt einfach solche Momente, in denen es mehr oder weniger egal ist, in denen es, du ums Verrecken willen an deiner Meinung festhalten willst. Und da kann es am Schluss wie eine große Kapitulation wirken, wenn du die Position oder die Meinung deines Gegenübers, nicht deines Gegners, annimmst, wie so eine große weiße Fahne, die du am Schluss hisst. Und lieber hältst du an deinen Überzeugungen fest und sagst, nee, ich sehe es trotzdem anders, als dass du da irgendwo nachgibst in so einer Diskussion. Also vielleicht bist du anders als ich und bist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Ich kenne solche Situationen auf jeden Fall. Vielleicht du eben nicht und diskutierst vielleicht auch weniger. Aber bei mir ist auf jeden Fall so, es gibt solche Momente immer wieder in meinem Leben. Weniger mittlerweile, aber es gibt sie trotzdem noch. Und wenn ich so in meine Familie schaue, dann fällt mir auf, okay, das ist nicht ganz zufällig, dass es so ist. Also da scheinen irgendwelche Gene sich weiter vererbt zu haben und dass es so gekommen sein mag. Naja, es hat ja auch was Positives in dem Ganzen. Man lässt sich nicht von heute auf morgen einfach umstimmen und ist kein Fähnchen im Wind. Aber ja, gut. Ich weiß noch, einen Teil dieser Gene habe ich auf jeden Fall von meinem Opa bekommen. Mein Opa war ein sehr belesener, ein kluger Typ. Auch da habe ich Gene von ihm bekommen. Und er kannte sich recht breit in vielen Themen aus. Der hat jeden Morgen seine Frankfurter Allgemeine Zeitung stundenlang durchgelesen, von vorne bis hinten, jedes kleine Buchstäbchen hat er da gelesen, er hat sich mit allem Möglichen beschäftigt und er hatte schon irgendwo was zu sagen, hatte auch zu vielen Themen, die es so gab, eine doch recht klare Meinung, würde ich sagen. Und sowas auch in Bezug auf Religion, auf Glaube, auch auf Jesus, auch da hatte er irgendwo eine klare Position. Und die hat sich über die Jahre eigentlich auch im Grunde nicht wirklich verändert. Also immer wenn du mit ihm über Jesus gesprochen hast, kamst du eigentlich beim selben Ergebnis so raus, so grob gesagt. So das Ergebnis war immer, der Kirche gegenüber hat man skeptisch eingestellt zu sein. Die ist auf Macht ausgerichtet und spielt sich zum Moralapostel auf. Und die 10 Gebote, die sind wichtig. Wenn sich da jeder dran halten würde, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort und naja, wenn er vor Gott stehen würde, dann würde er sagen, da schneide ich doch gar nicht so schlecht ab und würde so auf seine Gnade pochen. Und auch sonst hat er eigentlich viel vom Gott des Alten Testaments gehalten. Das war irgendwo ihm schon ein wichtiger Wert. Und naja, und wenn es zu Jesus kam, dann wurde es so ein bisschen kritisch, weil Jesus hat ja schon sehr viel von sich selbst gehalten. Jesus hat ja selbst über sich gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und das hatte ihm einfach zu viele Gemeinsamkeiten mit dem Papst und von dem hat er auch nicht so viel gehalten. Und naja, was fällt ihm ein? Was macht er sich denn da? Er macht sich ja zu Gott selbst am Schluss. Und auch, dass Jesus gekreuzigt wurde, da konnte er auch jetzt nicht sonst was mit anfangen. Nicht mega viel, da stirbt jemand für meine Schuld und dann ausgerechnet auch noch dieser Jesus. Und wie gesagt, warum eigentlich? Ich schneide vor diesem Gott ja eigentlich gar nicht so schlecht ab und von dem her ist es auch nicht so wirklich notwendig, was Jesus da gemacht hat. Und auch wenn mein Opa einige Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben hatte, so mit Jesus, da gab es dann schon irgendwo seine Probleme. An Jesus hat er sich gestoßen und über die Jahrzehnte ist er eigentlich immer beim selben Ergebnis rausgekommen. So blieb das eigentlich auch. Und Ich glaube, am Schluss spiegelt das, was er so über Jesus dachte, schon wieder auf eine gewisse Weise, was viele Menschen doch in unserer Gesellschaft, wenn man es mal runterbricht, über Jesus denken. Also vielleicht denken manche noch, okay, Jesus ist ein guter Lehrer gewesen, der gute Prinzipien weitergegeben hat, der die Bergpredigt gehalten hat und die Welt zu einem besseren Ort machte. Und naja, das Kreuz, was Jesus da gemacht hat, naja, das ist doch eigentlich eine barbarische Vorstellung. Da stirbt jemand für Sünden. Und ich als aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts, was habe ich mich denn vor einem transzendenten Wesen zu rechtfertigen? Also das passt irgendwo nicht so in die, ich nenne es mal, die moderne Gottesvorstellung hinein. Und viele Kirchen lagern das Thema des Kreuzes, Jesus am Kreuz, auch irgendwie aus. Und stattdessen geht es um soziale Bemühungen, um politische Themen oder vielleicht auch Ethik. Aber dieser Jesus und auch er noch gekreuzigt, das ist irgendwo so ein Brennpunkt so ein bisschen, was man nicht so gerne sagt. Und ich will damit auch überleiten zum Thema von heute und von den nächsten Wochen. Und zwar wollen wir heute hineinstarten in eine Predigtreihe, die das Kreuz heißt. Das Kreuz. Und wir wollen uns dabei neu vor Augen führen, was hat es mit diesem Kreuz eigentlich auf sich? Was hat es denn damit auf sich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Was bedeutet es denn ganz genau? Und warum ist denn das Kreuz das absolute Zentrum des christlichen Glaubens? Ja, wir haben uns als Mosaic Church so die letzten Wochen viel mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt. Da ging es die letzten Wochen und Monate eigentlich recht viel drum. Und Paulus fängt dort in den ersten zwei Kapiteln so an, was er denn für die Grundlage hält von all dem, was er später sagt. Und das Kreuz, so das, was Jesus getan hat, ist letztlich der Mittelpunkt und das Zentrum von allem, was danach im ersten Korintherbrief kommt. Alle Ethik, alles im Handeln, alles Leben fängt dort beim Kreuz an. Das Kreuz ist der Anfang und das Ende schlussendlich des christlichen Glaubens. Und Paulus bricht es so runter im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Ich will nur Christus verkündigen und ihn als gekreuzigt. Ich will nicht irgendeinen Christus, irgendeinen Jesus verkündigen, sondern ihn gekreuzigt. Und so wollen wir auch mal direkt gemeinsam hineinspringen in eine Textstelle, die uns heute beschäftigen soll, und zwar im 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament in Kapitel 1, da steigen wir mal gemeinsam ein. Du darfst gerne deine Bibel rausholen oder auf irgendeine Online-Bibel, YouVersion oder so mitlesen. 1. Korinther 1, Verse 18 bis 25. Und ich lese sie dir einfach mal vor. Du darfst den Text auf dich wirken lassen oder selbst mitlesen. Genau, und da schreibt Paulus, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat nicht Gott gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn Gott hat in seiner Weisheit festgelegt, dass die Welt ihn durch ihre eigene Weisheit nicht erkennt. Deshalb hat er beschlossen, alle zu retten, die dieser scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit, aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit, aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. So viel mal von Paulus. Was interessant ist, ist, dass er seine Botschaft hier direkt als die Botschaft vom Kreuz bezeichnet. Also so fasst er den zentralen Inhalt rüber von dem, was er weitergeben möchte. Und ich meine, für uns ist das heute so eine Selbstverständlichkeit, das Kreuz. An was denkt man, wenn man das Wort Kreuz hört? Also man denkt vielleicht an Kreuzworträtsel, man denkt an Friedhöfe, man kennt das Kreuz vom Wandern auf den Berggipfeln, man hängt sich eine Kreuzkette um oder das Kreuz findet sich in den verschiedensten Logos vom Deutschen Roten Kreuz oder in der Schweizer Fahne findet sich ein weißes Kreuz. Also das Kreuz kommt in verschiedenen alltäglichen Dingen irgendwo vor, die uns bekannt sind. Also mit dem Kreuz sind wir irgendwie so vertraut. Da denkt man an die Oma, die die Kreuzworträtsel macht. Und wir wollen uns heute mal fragen, was hat eigentlich der Mensch in der Antike, zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, was hat der denn mit dem Kreuz verbunden? Was hat der gedacht, wenn er das Wort Kreuz gehört hat? Hat er auch an Kreuzverdrehtsel gedacht oder was kam dem da in den Sinn? Und da merken wir schnell, dass die was ganz anderes unter dem Kreuz verstanden haben. Also im alten Orient und in der Antike war das Kreuz eine weit verbreitete Hinrichtungsart. Bei den Römern wurden zum Beispiel eigentlich nur Sklaven gekreuzigt oder Aufständige, die einen Aufstand im Römischen Reich angezettelt haben. Man wollte den Frieden im Reich wahren und deswegen hat man die Aufständigen hingerichtet, gekreuzigt als Abschreckung. Und die römischen Bürger dagegen, die durften nicht gekreuzigt werden. Das war eine Schande für einen römischen Bürger. Das war die heftigste Schande, die man sich vorstellen konnte. Das Abstoßendste, was man sich vorstellen konnte. Und zwar so schlimm und so abstoßend, dass wir ein interessantes Zitat von einem römischen Geschichtsschreiber haben. Cicero heißt der. Und der schreibt über das Kreuz Folgendes. Jetzt hör mal her, was er mit dem Kreuz verbindet. Der schreibt da: Was das Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. All diese Dinge sind eines römischen Bürgers unwürdig. All diese Dinge sind eines römischen Bürgers unwürdig. Also das Kreuz ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und kein Römer soll überhaupt übers Kreuz groß nachdenken. Und es soll von seinen Augen, von seinen Ohren eigentlich verbannt werden. Und es soll gar nicht ihm groß in den Sinn kommen, was es denn mit dem Kreuz auf sich hat. Das soll er ausblenden aus seinem Leben. Und er soll keinen Gedanken dran verschwenden. So, das war, wenn der Römer das Wort Kreuz gehört hat, dann ist er weggerannt, mehr oder weniger. Dann wollte, davon will ich nichts wissen. Damit habe ich als Römer überhaupt nichts zu tun. Und für den antiken Juden war das ähnlich, hatte das Kreuz einen ähnlichen Stellenwert, allerdings mit einer religiösen Pointe in dem Ganzen. Weil nach dem jüdischen Denken ist jeder, der am Kreuz hängt, von Gott verflucht. Also jeder, der gekreuzigt wird, ist eigentlich von Gott total abgelehnt und verstoßen und mit dem sollte man so eigentlich gar nichts zu tun haben. Also so haben die verschiedenen Gruppen der damaligen Zeit über das Kreuz gedacht. Und ich meine, wir können uns das heute vielleicht nicht mehr so wirklich vorstellen. Für uns sind Dinge wie Gleichberechtigung oder die Würde des Menschen oder die Selbstverständlichkeit, dass es keine Form der Todesstrafe gibt, das ist für uns eigentlich vollkommen normal. Und wir schauen auf andere Länder und denken, wie kann das da noch so sein? Aber für den antiken Menschen war das Kreuz eigentlich etwas für die Minderwertigen, so für den Abschaum der Gesellschaft, für die Verachteten, für die Verstoßenen, sogar für die religiös Verstoßenen. Mit einem Gekreuzigten wollte kein Mensch irgendwas zu tun haben. So, das war der Abschaum einfach. Und ich meine, wenn du dir dann in der Antike eine Kreuzkette umgehangen hättest, dann wäre das ungefähr so, wie wenn du dir heute einen elektrischen Stuhl oder eine Giftspritze oder ein kleines Bild von einer Hinrichtung durch Schwert, eine Enthauptung oder irgendwie sowas umhängst. Also, das Kreuz war was Furchtbares, was Ekelerregendes. Das hat man sich nicht als Kettchen um den Hals gehängt. Und jetzt kommt da dieser Paulus und nennt seine Botschaft die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, so in dieser Zeit. Das ist ungefähr so, wie wenn heute jemand kommt und sagt, ich habe da eine wichtige Botschaft, die heißt die Botschaft von der Giftspritze. Oder die Botschaft vom elektrischen Stuhl. Also eigentlich crazy, was Paulus hier sagt. Und er sagt schlussendlich, daran entscheidet sich alles. Daran hängt alles, was du von diesem Jesus denkst, von diesem gekreuzigten Zimmermann, der da am 7. April im Jahre 30 am Kreuz gestorben ist. Daran hängt alles und daran entscheidet sich alles. Und das ist auch das, was über Verlorenheit und Rettung entscheidet. Das ist, was Paulus hier sagt. Weil er sagt ausdrücklich, für diejenigen, die verloren gehen, ist es eine Dummheit und macht absolut keinen Sinn. Aber für diejenigen, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Also auf der einen Seite verloren gehen und Dummheit und auf der anderen Seite Rettung und Gottes Kraft, Gottes Power. So, und wir wollen uns heute mal fragen, warum ist es so? Warum sagt Paulus das denn so? Warum sagt er, dass meine Rettung, was ist das denn überhaupt? Warum sagt er, dass meine Rettung davon abhängt, was ich von einem gekreuzigten Zimmermann im Jahre 30 denke? Und es ist deshalb entscheidend, weil derjenige, der da am Kreuz hängt, weil das, was da passiert, nicht einfach irgendwie random eine weitere Hinrichtung unter vielen ist, ein weiterer Aufständiger, irgendein Zimmermann, sondern weil dieser Mensch Gottes Sohn war. Weil dieser Mensch der lebendige Gott war, der Mensch wurde, der sein Leben hingibt für dich. Jesus, Gott wird Mensch und gibt sein Leben hin für dich. Und warum stirbt er da? Warum stirbt dieser Jesus denn da? Weil Paulus hier sagt, es gibt ein Verlorensein ohne diesen Jesus. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, dem gerechten Gericht Gottes zu entgehen, schlussendlich. Weil du und weil ich auch eben keine guten Menschen sind, die einfach sich vor Gott rechtfertigen können und sagen können, naja, war doch eigentlich gar nicht so wild. Sondern weil es da was gibt, was uns zutiefst von diesem Gott trennt und dieser Gott, wenn er gerecht ist, nicht ohne Konsequenzen lassen kann. Und das wird in der Bibel Sünde genannt. Unsere Auflehnung Gott gegenüber und unsere Ungerechtigkeit anderen Menschen gegenüber kann nicht ohne Konsequenzen sein. Also Sünde hat schlussendlich immer zwei Dimensionen. Einmal, wir lehnen uns gegen Gott auf und erkennen ihn nicht als Gott an. Und wir sind ungerecht anderen Menschen gegenüber. Und Gott sagt, hey, das kann ich nicht ohne Konsequenzen lassen. Und dieser Jesus, er hat schlussendlich all diese Konsequenzen, all das Urteil, all meine Fehler, hat er am Kreuz auf sich genommen, dass dieses Urteil mich nicht treffen muss, sondern dass es stellvertretend ihn trifft für mich. Und deshalb ist das Kreuz viel mehr als einfach nur ein nettes Symbol, das man sich umhängt, als einfach nur ein Kreuz, das man macht bei seinen Kreuzworträtseln. Nee, das ist der entscheidende Punkt der christlichen Botschaft. Das ist auch der entscheidende Punkt, der auch für dich gilt. Wie reagierst du auf dieses Kreuz? Du kannst vor diesem Kreuz stehen und am Ende gibt es nur zwei Wege, in die du gehen kannst. Und das ist die Botschaft, die uns am Ende vor zwei Wege stellt, die in zwei Richtungen führen. Und was Paulus hier noch sagt, ist, dass das Kreuz für diejenigen, die nicht daran glauben, eine Dummheit ist. Also für die, die nicht daran glauben, erscheint es eigentlich absolut absurd und bescheuert, mehr oder weniger. Also ein gekreuzigter Zimmermann, also in der Antike hat sowieso nie jemand irgendwie positiv über einen Gekreuzigten geredet. Also den Gekreuzigten, wie gesagt, das war Abschaum. Also unter den Philosophen, da hast du dich zum absoluten Gespött gemacht, wenn du da ankamst. Ja, hier übrigens ein Gekreuzigter, das ist Gottes Sohn, die haben dich überhaupt nicht ernst genommen. Du hast gewirkt wie so der größte Verschwörungstheoretiker auf Mutter Erde. Du hast gewirkt wie der größte Vollidiot schlussendlich. Für die Griechen und für die Römer war das der größte Quatsch. Also die Soldaten, die haben Jesus verspottet und ausgelacht. Die haben sich drüber witzig gemacht und haben ihn so ironisch als König der Juden verspottet. Und für die jüdischen Bürger war das eine Gotteslästerung im Grunde genommen. Dass ihr Retter, dass der am Kreuz hängen soll, dass der da verstoßen sein soll von Gott, dass das unser Retter sein soll, das war absolut undenkbar. Das war eine Gotteslästerung und damit konnte man gar nichts anfangen. Und Paulus sagt hier, alle Gebildeten und alle jüdischen Experten, alle Philosophen, die gehen vollkommen in die Irre, wenn sie diesen gekreuzigten Jesus nicht anerkennen. Wenn sie nicht erkennen, dass am Kreuz eigentlich die Weisheit Gottes, die Weisheit, die für alle Welt gilt, sichtbar wurde. Wer das erkennt, der kann noch so gebildet sein, der kann noch so klug sein, der kann sich noch so gut in den alten Schriften des Alten Testaments auskennen, der kann noch so top unterwegs sein. Im entscheidenden Punkt geht er vollkommen in die Irre und tappt im Dunkeln. Das ist es, was Paulus hier schlussendlich sagt. Du kannst am Schluss der krasseste Informatiker sein, du kannst einen Manager bei IBM sein, du kannst alles drauf haben, aber wenn du das einfachste technische Problem nicht gelöst bekommst, wenn du nicht checkst, dass dein Monitor einfach ausgeschaltet ist und du den einfach anmachen solltest, dann bringt dir dein ganzes technisches Know-how nicht, dann tappst du wirklich wortwörtlich im Dunkeln. Oder du kannst der krasseste Ingenieur bei Daimler sein, du kannst da alles drauf haben, du kannst im ja, Innenräume designen und aerodynamische Konstruktionen machen, aber wenn du am Ende Diesel in deinen Benziner tankst, dann bringt dir dein ganzes technisches Know-how wirklich nicht. Und genauso kannst du schlussendlich der krasseste Philosoph auf Mutter Erde sein. Du kannst der bestgebildetste Mann sein, den es jemals gab. Du kannst alles wissen letztendlich. Aber wenn du diesen Jesus am Kreuz nicht erkennst und wenn du diesen Jesus am Kreuz nicht verstehst, was er da gemacht hat, dann tappst du im entscheidenden Punkt vollkommen im Dunkeln. Und dann bringt dir alles andere schlussendlich gar nichts. Das ist das, was uns Paulus hier sagt. Das ist der entscheidende Punkt, auf den es in deinem und in meinem Leben ankommt letztlich. Und im Kreuz zeigt Gott uns, dass seine Wege nämlich ganz anders funktionieren, als wie wir sie uns oft denken. Er dreht letztlich alle menschliche Weisheit um. Sein Sieg besteht darin, dass er sein Leben hingibt. Was in den Augen der Menschen für absolut unweise und verstoßen gilt, das macht er zu der Weisheit schlechthin. Was ein Symbol des Terrors und der Grausamkeit war, der menschlichen Barbarei war, das macht Gott zu einem Symbol der Liebe, der Hoffnung und der Rettung. Und wo wir denken, dass wir Menschen das Nonplusultra in diesem Universum sind, dass wir Menschen ja alles erkennen, sagt Gott, hey, ich zeig euch mal, was wirklich Weisheit ist. Ich zeig euch mal, wer wirklich das Nonplusultra in diesem Universum ist. Nicht indem alle Klugen, alle Hochgebildeten Gott erkennen und verstehen, wie Gott handelt, sondern indem jeder Mensch vor diesem Gott gleich ist, jeder Mensch vor diesem Kreuz steht und eine Entscheidung hat, sage ich Ja zu diesem Jesus oder sage ich Nein zu diesem Jesus. Und ja, das Kreuz ist auch für uns heute was Anstößiges. Das Kreuz ist auch was, was uns heute wahrscheinlich stört und nicht so einfach in den Kram passt. Und ich glaube, es muss uns regelrecht stören, sonst ist es nicht wirklich das Kreuz, das wir von dem wir im Neuen Testament lesen, weil im Kreuz wird sichtbar, dass du und ich schuldig sind vor diesem Gott. Und das ist was eigentlich überhaupt nicht in unsere humanistische Denkweise passt, dass wir schuldig sind vor Gott. Und im Kreuz zeigt sich auch, dass ich eben gar nichts zu meiner Rettung beitragen kann. Ich kann keinen Cent zu dem Preis dazu zahlen, der für mich bezahlt wurde. Keinen einzigen Cent. Ich kann nichts auf mich einbilden und sagen, ich habe mich irgendwie selbst erlöst, ich habe selbst irgendwo mich vor diesem Gott gerechtfertigt. Das Kreuz zeigt, wir können gar nichts zu unserer Rettung beitragen. Und das Kreuz zeigt auch, dass vor Gott alle menschliche Weisheit schlussendlich gar nichts gilt. Dass es Gott nicht interessiert, ob wir beim dritten Bier ein bisschen rumphilosophieren, wie Gott doch eigentlich sein müsste, wie er zu sein hätte, wie er sein müsste, damit ich an ihn glauben könnte, was uns alles an ihm stört. Das Kreuz sind dir alle Möglichkeiten, dir auf deine Weisheit, dir auf deine Rumphilosophieren irgendwas einzubilden. Und das Kreuz zeigt, dass sich eben nicht alles um dieses Leben im Hier und Jetzt dreht. Das Kreuz zeigt, es geht nicht in erster Linie um ein sozialeres Leben. Es geht nicht um ein schöneres Zusammensein. Es geht auch nicht um mehr Gleichheit auf dieser Welt letzten Endes. All diese Dinge, verstehe mich richtig, all diese Dinge sind wichtig. Aber es geht um etwas viel Wichtigeres tatsächlich. Es geht darum, ob du deine Ewigkeit mit Gott verbringst oder ohne Gott verbringst. Das ist das, was uns das Kreuz letztlich zeigt. Und weißt du, das Kreuz ist für uns vielleicht anstößig und unbequem, aber du hast, wenn du bislang gedacht hast, hey, ich kann davor einfach stehen bleiben und sagen, naja, dieser Jesus war ein netter Lehrer, war eine inspirierende Person, dann muss ich dir sagen, hey, das ist nicht der Jesus, von dem wir lesen. Das ist, dann kennst du einen anderen Jesus. Weil den Jesus, um den es wirklich geht, ist der gekreuzigte Jesus. Der Jesus, der uns jeden menschlichen Stolz nimmt und jeden menschlichen Stolz bricht. Der Jesus, der alle menschliche Weisheit auf den Kopf stellt. Und der Jesus, der zeigt, wie verloren wir sind ohne ihn. Und der Jesus, vor dem du allein die Möglichkeit hast, zu ihm zu kommen, vor diesem Kreuz auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich brauche dich. Du hast letztlich nur diese zwei Möglichkeiten vor diesem Kreuz. Zu sagen, das ist vollkommener Quatsch, das ist eine Dummheit. Oder zu sagen, das soll auch für mich gelten, für mein Leben gelten. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Aber in dem, was Paulus hier sagt, gibt es ein großes Aber letztlich. Ein Aber, das alles verändert, weil in Vers 24 schreibt er, aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus, nicht irgendein Jesus, wie wir uns gerne vorstellen würden, wie wir ihn gerne hätten, sondern ist der gekreuzigte Jesus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nur der gekreuzigte Jesus. Für diejenigen, die glauben, ist dieser gekreuzigte Jesus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Kraft zur Wiederherstellung, Gottes Kraft zur Versöhnung, Gottes Kraft, dein Leben zu verändern und Gottes Kraft zur Rettung von deiner Schuld. Darum geht es letzten Endes. Und weißt du, nur derjenige, der sich vor diesem Kreuz demütigt, der vor diesem Kreuz auf die Knie geht und sagt, das soll auch für mich gelten, der erfährt Gottes Kraft darin. Der erfährt, dass die scheinbar größte Dummheit der Geschichte eigentlich die größte Weisheit in diesem Universum letztlich ist. Und zwar Gottes Weisheit. Und ich will zum Schluss nochmal auf meinen Opa zurückkommen. Mein Opa, der sehr gebildet war, der viel drauf hatte, der viel auf dem Kasten hatte. Mein Opa, der gesagt hat, vor diesem Gott stehe ich doch gar nicht so schlecht da. Ich war nämlich vor 4 Wochen auf seiner Bestattung gewesen. Und weißt du, mein Opa hat sich über Jahrzehnte eigentlich an diesem Jesus gestoßen. Und ich hatte selbst genügend Gespräche mit ihm auch gehabt und habe Gespräche mitbekommen. Und er hat ganz genau verstanden, dass er nicht vor diesem Jesus stehen bleiben kann und uns dabei belassen kann, dass er ein guter Lehrer war. Der hat ganz genau gecheckt, was Jesus eigentlich über sich sagt, als wer er sich ausgibt. Dass Jesus sich als Gott selbst ausgibt. Und von sich selbst sagt, ich bin der einzige Weg. Das war der Knackpunkt, an dem er sich tatsächlich aufgeregt hat. Und auch an dem Punkt, dass er schuldig vor Gott steht. Das war für ihn ein Punkt, an dem er sich gestoßen hat. Deswegen hat er auch immer wieder darauf gepocht, hier die 10 Gebote, die sind wichtig und da schneide ich gar nicht so schlecht ab. Und bei dem Ergebnis sind ich und andere eigentlich jahrzehntelang rausgekommen. So ich nicht jetzt jahrzehntelang, aber andere jahrzehntelang, ich jahrelang vielleicht. Wir sind immer beim gleichen Ergebnis rausgekommen. Es kam immer zu denselben Punkten irgendwo. Das war festgefahren. So die Gene meines Opas, die auch in mir irgendwo sind. Und erst 3 Monate vor seinem Tod, 3 Monate vor seinem Tod, hat er die Worte von Jesus zum ersten Mal in seinem Leben anders gehört. Da hat er nicht länger gehört, was fällt diesem Jesus eigentlich ein. Er soll der Weg und die Wahrheit und das Leben sein, sondern er hat sich darauf eingelassen, mal die Worte so zu hören. Es gibt einen Weg. In Jesus gibt es einen Weg. In Jesus ist das Leben zu finden. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Was für eine unfassbare Gnade, was für ein unfassbares Geschenk. Und er hat sich schlussendlich dazu entschlossen, sein Leben diesem Jesus zu geben und an ihn zu glauben. Ja, was früher für ihn ein Ärgernis war, wo er sich dran gestoßen hat, wo er, ja, was für ihn schwierig war, wurde letztlich zum Rettungsring in seinem Leben. In all seinen letzten Leiden, in aller Krankheit war das der entscheidende Punkt. Hey, doch, ich gehöre zu diesem Jesus. Und trotz aller Verletzung und aller Bitterkeit hat er sich auf seinen letzten Wochen noch mit seinem Bruder versöhnt, mit dem er seit jungen Jahren verstritten eigentlich war. Weil er verstanden hat, dieser Jesus, er vergibt mir und deswegen möchte ich auch anderen vergeben. Und somit die letzten Worte, die aus seinem Leben übrig geblieben sind, die mir überliefert sind, ist, ich bin im Frieden mit diesem Jesus gestorben. Und weißt du, ich glaube, am Schluss musst du nicht viel mitbringen, wenn du vor diesem Kreuz stehst. Am Schluss brauchst du nicht viel, wenn du vor diesem Kreuz stehst, vor diesem Jesus, der gekreuzigt ist. Aber eine Sache, die musst du mitbringen. Ohne die geht gar nichts. Und diese Sache heißt Demut. Demut anzuerkennen, dass auch du diesen Jesus brauchst. Demut, dir einzugestehen, dass du nicht das Maß der Weisheit auf dieser Welt bist. Und Demut anzuerkennen, dass dieser Jesus, der sehr gekreuzigte Jesus, der Herr meines Lebens sein soll, derjenige, der das absolute Sagen in meinem Leben hat. Der Gekreuzigte. Und weißt du, jeder, der davor steht und sich demütigt und sagt, ich brauche das, das soll auch für mich gelten, der wird darin erfahren, dass genau darin Gottes Kraft zur Rettung und Wiederherstellung liegt. Dass genau darin die Hoffnung liegt, die dir niemand nehmen kann, die niemals verloren gehen wird. Dass genau darin die Vergebung liegt, die dir sonst niemand schenken kann. Und die Rettung, die dich von deiner Schuld befreit, die sonst kein Mensch auf dieser Welt auf sich nehmen kann. Als allein Jesus Christus und er gekreuzigt. Darauf kommt es an. Und vielleicht schaust du heute zum ersten Mal zu und oder hörst es so zum ersten Mal und sagst oder willst heute zum ersten Mal sagen, ja Jesus, das soll auch für mich gelten. Auch ich will vor diesem Kreuz stehen. Auch ich will mich demütigen vor diesem Kreuz. Und auch ich will dieses Angebot der Rettung annehmen. Und ja zu diesem Jesus sagen. Dann will ich dich jetzt einladen, dann darfst du jetzt mit mir zusammen beten und so ein Gebet sprechen, wo du das zum Ausdruck bringst. Wir werden es so machen, ich werde vorbeten und du darfst gerne bei dir zu Hause dann nachbeten, dass du ja zu diesem Jesus sagen möchtest. Du darfst einfach, ich werde vorbeten, du darfst, wie gesagt, einfach nachbeten. Herr Jesus, danke, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich bekenne, dass ich dich brauche, dass ich ohne dich verloren bin und ich möchte heute dein Geschenk annehmen. Und ich will Ja sagen zu dir. Und ich möchte, dass das, was du getan hast, auch für mich gilt, auch für mein Leben gilt. Und ich will an dich glauben, Jesus. An dich, den Gekreuzigten. Amen. Yes, und ich glaube, auch für diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, ist es wichtig, immer wieder neu vor diesem Kreuz zu stehen, immer wieder neu sich vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet, was Jesus da getan hat, immer wieder neu sich vor Augen zu führen, dass es der Kern all meiner Hoffnung ist, all meiner Zuversicht. Dieser Jesus am Kreuz. Und weißt du, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht irgendwie das ABC des christlichen Glaubens, das man irgendwann mal abhakt und irgendwann mal sagt, ja, gut, Kreuz, Jesus am Kreuz ist doch alter Tobak. Nee, das ist tatsächlich das A bis Z des christlichen Glaubens. Das ist das, womit alles anfängt, womit alles Leben als Christ anfängt tatsächlich und womit alles aufhört. Weil Paulus sagt, ich will nichts anderes unter euch predigen als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Nicht irgendein Jesus, sondern den gekreuzigten Jesus, der für dich und für mich sein Leben hingegeben hat. Hey, das ist der Grund unserer Freude, das ist der Grund unserer Hoffnung und das ist unsere Zuversicht, worauf wir vertrauen wollen, weil Gott uns retten wird. Thank you.